Ja, die Kinder äußern sich nicht unbedingt explizit, weil sie wollen ja nicht ihre Eltern noch zusätzlich belasten. Also sie nehmen sich zurück. Und auch wenn sich ein Geschwisterkind nicht leidend zeigt oder nicht jetzt schreiend oder auffällig ist, ist es Sinn, dass wir Fachpersonen genau hinschauen.
Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Regelmässige Polypod-HörerInnen kennen Cornelia Makutwicki mindestens schon aus der letzten Episode. Dort haben wir über das pädiatrische Palliativcare-Netzwerk Schweiz geredet, das sie mitgegründet hat und als Co-Leiterin mitverantwortlich ist. In dieser Folge sitzt sie nochmals mit mir vor dem Mikrofon. Diesmal reden wir über eine Gruppe von Mitbetroffenen, die schnell einmal in den Hintergrund rückt, wenn es bei einer Familie mit einem schwer kranken oder beeinträchtigten Kind zu einer Krisensituation kommt. Geschwisterte. Wie geht es Kind, die mit schwer kranken oder beeinträchtigten Brüdern oder Schwestern aufwachsen? Wo brauchen sie besonders Unterstützung? Und in welchem Alter am meisten? Wo kann man Ressourcen anzapfen und Angebote schaffen, dass die geschwisterten Kinder genug Raum überkommen? Was brauchen die Familien, um allen Kindern gerecht zu werden? In ihrer täglichen Arbeit in der pädiatrischen Palliativcare hat Cornelia Makutwicki gesehen, dass es da zwar viele offene Fragen, aber keine Anlaufstelle gibt. Darum hat sie 2013 den Verein Raum für Geschwister mitgegründet und ist als Vizepräsidentin tätig. Der Verein hat mit einer dreiteiligen Studie wichtige Grundlagenarbeit geleistet. Im März 2025 ist der letzte Teil der Studie publiziert worden. In dieser Episode geht es um die Erkenntnisse aus der Studie, wo der Verein Raum für Geschwister für seine Arbeit zieht. Es geht um Verbesserungen in den Strukturen und auch darum, wie Geschwisterte über ihr Aufwachsen in einer Familie mit einem schwer kranken oder behinderten Kind als Erwachsene denken. Ja, Cornelia, im ersten Teil von unserem Gespräch haben wir über das pädiatrische Palliativcare-Netzwerk Schweiz geredet, wo du zusammen mit der Kinder- und Jugendmedizinerin Deborah Gubler leitest. Es geht ja bei der pädiatrischen Palliativcare immer um schwer kranke Kinder und ihre Familie. Das dünkt mich ganz wichtig, weil ja immer einfach Kind und Familie auch involviert sind und auch immer zusammen genannt werden. Und ich glaube, das ist auch fürs Bewusstsein ja wirklich wichtig. Und darum möchte ich den Fokus auf einen ganz bestimmten Teil der Familie legen. Auch diesen Hut hast du an. Auf geschwisterte Kinder. Du bist nämlich Mitgründerin und Vizepräsidentin vom Verein Raum für Geschwister Schweiz. Bei der Gründung war eigentlich das Ziel, Geschwisterte von Kindern mit einer schweren Erkrankung oder Behinderung über Freizeitaktivitäten den Austausch mit anderen Geschwisterten zu ermöglichen. Das hat aber am Anfang wie nicht so funktioniert. Und ihr habt euch dann auf Basisarbeit fokussiert. Erzähl doch mal von den Anfängen von dem Verein.
Ja, unsere Idee anfänglich war im 2012, dass wir einfach die Angebote würden sammeln, die da überall in der Schweiz sind, und dass wir das auf eine Webseite stellen, dass einfach möglichst viele Zugang haben zu diesen Angeboten. Und dass wir die Events vielleicht auch der eine oder andere noch hätte selber können anbieten. Und so hat jetzt ein Kind, Geschwister, die Möglichkeit gehabt, sich kennenzulernen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass das nur ganz wenige Aktivitäten sind, die vielleicht in einzelnen heilpädagogischen Sonderschulen stattfinden, aber nicht wirklich zugänglich für eine breite geschwisterte Gruppe. Und wir haben dann gefunden, ja, dann probieren wir es doch mal mit einem Theaterworkshop. Und dann haben wir schnell gemerkt, ja, wie kommen denn die Kinder dorthin? Wo machen wir denn den Ort? Wo führen wir es durch? Und die Kinder waren unterschiedlich alt. Also da hast du nicht mit den ganz Kleinen und mit den Teenagern, das hat auch nicht gepasst. Und für die Eltern ist es einfach ein Kraftakt gewesen, die gesunden Kinder noch irgendwo hinzubringen, neben der Pflege. Und dann hat es wieder notfallmässige Planänderungen gegeben. Ein Kind hat nicht können mit daran teilnehmen, weil das kranke Kind hat ins Spital müssen. In all diesen Schwierigkeiten haben wir einfach gemerkt, ja, was müssen wir eigentlich, was wäre denn wirklich hilfreich und wie könnten wir da vorgehen? Und haben dann gesagt, wir müssen eben Basisarbeit machen, wir müssen überhaupt noch mal genauer hinschauen. Wir sind aus der Praxis gekommen, haben Erfahrungen gehabt, aber das war nicht so systematisch gesammelt gewesen. Ja, und so haben wir dann einfach gesagt, primär mal Grundlagen für die Schweiz schaffen.
Mir ist erst bei der Recherche zum Thema Geschwister, die eigentlich richtig aufgefallen oder bewusst wurde, dass ja nicht nur Kinder und jugendliche Geschwister die sind. Brüder oder Schwestern bleibt man ja auch im Erwachsenenalter. Also ein Kind, das mit einem behinderten Geschwister aufwächst, ist das ja auch noch im Erwachsenenalter. Und gerade in diesem Kontext eben bleibt das ja im weiteren Verlauf des Lebens einfach so bestehen. Euer Ziel ist, das Kompetenzzentrum für Geschwister von schwer kranken oder behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz zu sein. Welche Aufgaben hat euer Verein sich gegeben, um das zu erreichen?
Ja, du sagst es richtig, Geschwister, die bleibt man wirklich das Leben lang. Und wir haben dann wie gemerkt, wir müssen so wie drei Teile, wenn wir angehen. Also einerseits eben Grundlagenforschung, so das. Ein Teil ist so die Infoplattform, wo wir Angebote aufschalten, zur Verfügung stellen, wo wir Literatur zur Verfügung stellen, Medien Zugang schaffen, das Netzwerk auch schaffen. Und so der dritte Teil sind dann die konkreten Angebote. Und die konkreten Angebote braucht es eben dann in allen Alter. Für die ganz kleinen Geschwister, die Kinder, ist es wichtig, dass wir die Eltern können erreichen, dass wir die Eltern können stärken in ihrem Auftrag. Also wir müssen nicht die kleinen Geschwister die abholen, sondern dort müssen wir die Eltern können erreichen. Dann konkrete Angebote für Kinder und Jugendliche, das können wir machen. Dort denken wir, ist es wichtig, auch in die Regionen rauszugehen, eben als der Aufwand sich in Grenzen hält. Und es ist auch für die erwachsenen Geschwister, dort ist ein grosser Bedarf da auch, so in ihrem Aufwachsen, dass sie dort auch einen Platz haben können, zum Austauschen, zum Reflektieren, was sie erlebt haben. Also dort haben wir eben auch spezielle Angebote, wo wir vielleicht dann nachher noch drauf kommen.
Die Anzahl Geschwister, die in der Schweiz so betroffen sind, wo jetzt ein krankes oder beeinträchtigtes Geschwister haben, ist relativ schwierig zu erheben. Es ist ein bisschen einfacher bei den Kindern mit Palliativkehrbedarf. Ich denke, die Zahlen haben wir schon ein paar Mal genannt. Bei 10'000 Kindern und ihren Familien, die so aktuell, man sagt, haben Palliativkehrbedarf, kann man von rund 15'000 Geschwistern ausgehen. Weil die Statistik sagt, dass 50% der Kinder mit Geschwistern leben. Dazu kommen mindestens 24'000 Kinder, die mit Geschwistern mit Behinderung leben, je nach Zählort. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass man es wie auf verschiedene Orte zählt. Und über 38'000 Kinder zwischen 10 und 14 sind sogenannte Young Carers. Also sie übernehmen die Pflege oder Fürsorge für Mitglieder der Familie. Also um auch diese Kinder und Jugendliche mal zu nennen. Mal zuerst ganz pauschal, wie geht es diesen geschwisterten Kindern? Kann man das in irgendeiner Form so ein bisschen in Wort fassen?
Mir ist wichtig, wenn du jetzt Zahlen genannt hast, das hast du total gut zusammengefasst, einfach wie auch dort zu sagen, dass wir jetzt nicht nur von Kindern mit einem Palliativcare-Bedarf reden, sondern es ist wirklich bei unserer Arbeit mit den Geschwistern, die Kinder haben wir es breiter gefasst. Das sind Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit zerebralen Paresen. So. Das sind auch die Kinder genannt. Und ja, wie geht es den Geschwistern, die Kinder? Dort haben wir einfach gesehen, es geht sehr vielen Kindern recht gut. Also, die können in ihrem Alltag gut umgehen, haben gute Widerstandsressourcen, sind so gut unterwegs. Weil sie erleben ja das, was sie erleben, das ist für sie normalen Alltag. Sie kennen gar nichts anderes. Und erst im Verlauf vom Erwachsenwerden zeigen sich dann auch so Themen wie halt Manko erleben oder Trauer, Überforderungen, die sie erlebt haben. Das zeigt sich dann erst viel später. Das ist, sie bringen das nicht in einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Erleben von der Familie jetzt. Und je nach Lebensalter bewerten dann die Geschwister die Kinder oder eben die erwachsenen Geschwister die Wahrnehmung unterschiedlich. Und darum ist so die Heterogenität riesig. Und gilt es einfach dort spezifische Angebote auch zu finden für sie.
Jetzt genau das habt ihr ja untersucht. Es hat bislang eigentlich nur ausländische Studien gegeben. Und ihr habt dann 2020 eine dreiteilige Studie bei der Hochschule Luzern in Auftrag gegeben, die die Situation der Geschwister in der Schweiz untersucht. Jetzt ist Ende März der dritte und letzte Teil publiziert worden. Was genau habt ihr in dieser Studie untersuchen lassen?
Also die Studie eben hat drei Teile gehabt. Im ersten Teil haben wir eine Literaturrecherche gemacht. Dort haben wir sehr viel englische Literatur, sehr viel deutsche Literatur. Unsere deutschen Kolleginnen, die sind dort sehr auch vorgeschritten und haben viel Arbeit geleistet dort. Dort ist es so, so zu schauen, wie ist die Befundlage. Im zweiten Teil ist es dann mehr darum gegangen, auch so quantitativ zu schauen, wie leben die Kinder und was brauchen sie. Also dort haben wir dann auch wieder bei den Geschwistern die Kinder im Kindesalter geschaut und bei den erwachsenen Geschwistern. Und jetzt im dritten Teil ist es mehr um die qualitative Forschung gegangen, wo wir einfach noch vertieftere Informationen zum Erleben haben wollen, rausbekommen. Und eben in allen diesen drei Teilen hat sich immer wieder gezeigt, dass die Heterogenität riesig ist. Also in dem ganzen Erleben, in der ganzen Verfassung. Und dass es dort einfach gilt, genau hinzuschauen und abzuklären. Also,
Warum ist es euch dann so wichtig, die Zahlen und Fakten aus der Schweiz zu erheben? Ist dann die Situation so anders als zum Beispiel in Deutschland? Habt ihr das irgendwie dann auch gesehen in dieser Studie?
Es hat sich einfach bestätigt. Und was eigentlich schon bekannt war, wir haben aber einfach wirklich wie auch nochmal die Begründungen noch genauer können auch geben und haben eigentlich wie auch für uns Bestätigung gefunden, dass es wichtig ist, differenzierte Angebote zu machen. Eine gute Erkenntnis war, es bringt nichts, Workshops zu machen mit kleineren Kindern. Oder? Also, also die können auch einfach gut sozial eingebettet sein. Und das braucht nicht speziell ausgebildete Fachpersonen, oder? Aber es gilt dort die Eltern in diesem Lebensalter von den kleinen Kindern können abzuholen. Das ist eine zentrale Erkenntnis, würde ich jetzt mal so sagen.
Die finanzielle Situation von einer Familie ist relevant für die Gesundheit der Geschwister. Also ich nehme an, für die psychische Gesundheit der Geschwister. Mit was hat das zu tun?
Ja, es zeigt sich, dass die finanzielle Situation halt Möglichkeiten bietet, als Familie gemeinsame Unternehmungen können zu haben. Das ist stärkend, oder? Wenn sie den Familienzusammenhalt spüren, oder wenn sie Hobbys nachgehen können. Es kann zum Beispiel Reiten sein, aber das sind einfach kostenintensive Hobbys dann.
In betroffenen Familien sind die Mütter doppelt so häufig nicht arbeitstätig, weil es aufgrund der Betreuungssituation für schwerkranke Kinder gar nicht möglich ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Also wenn eine Mutter nicht schafft, hat die Familie ergo auch weniger Einkommen. Was kann denn da genau helfen? Wo gibt es Entlastungen, finanzielle Entlastungsmöglichkeiten für die Familien?
Also wirklich ein Durchbruch war sicher die Entschädigung für die pflegenden Angehörigen. Oder? Dass die Mütter dort Anstellung finden, auch abgesichert sind, dass sie kommen, Teil können so auch für die Familien reinbringen. Und weil es sind doch immer die Mütter, die noch die Hauptverantwortlichen sind für die Pflege des Kindes. Und du hast es angesprochen, Entlastungsmöglichkeiten für Familien. wo eben dann auch pflegestellvertretend übernommen wird. Also die Familie aber gleich kann zusammen sein. Also ich glaube wirklich, die Kinderhospizmöglichkeiten, die so durchschnaufen im Alltag ermöglichen und gleich, wo als Familie kannst da sein. Es sind auch die genügenden Pflegestunden, die wichtig sind, die man durch die Kinderspitex dann bekommt. Das ist einfach wichtig, dass Eltern durchschlafen in der Nacht. Eben, ich habe es im Vorteil auch schon ein bisschen ausgeführt. Also, das sind jahrelange Situationen. Das ist nicht 2-3 Jahre, wo ein Kleinkind da ist, sondern das sind 10 Jahre manchmal. Oder? Ja. Und das zehrt an der Gesundheit.
Genau, und es ist ja auch wie überhaupt nicht absehbar, oder? Ja, dass es irgendwann zu einer Verbesserung kommt. Zu einer Veränderung, genau. Ja. Häufig leiden geschwisterte Kinder unter zu wenig Aufmerksamkeit durch die Eltern oder auch so mangelnde Kommunikation über die Situation des betroffenen Kindes. Was machen ihr da für Erfahrungen im Alltag?
Ja, die Kinder äußern sich nicht unbedingt explizit, weil sie wollen ja nicht ihre Eltern noch zusätzlich belasten. Also sie nehmen sich zurück. Und auch wenn sich ein geschwisterte Kind nicht leidend zeigt oder nicht jetzt schreiend oder auffällig ist, ist es Sinn, dass wir Fachpersonen genau hinschauen. Also das heisst, dass wir die Thematik aktiv ansprechen. Und dass wir auch gerade in der Kinderspitex geschwisterte Kinder einbeziehen. Das ist Erklärungen abgeben, was wir jetzt machen. Es lenkt nicht nur auf Eltern aufmerksam zu machen, jetzt von Fachseite her, sondern wir müssen ja den Eltern wie auch sagen, wie können sie denn das angehen, weil sonst tut man ja schlechte Gewissen, die sie eh schon haben, tun wir vergrössern. Also wir müssen wie Handlungsmöglichkeiten den Eltern auch angeben.
Genau, also Aufmerksamkeit, da würde ja heissen, es wäre gut, wenn die Eltern wie mehr Zeit hätten, auch für die anderen Geschwister, oder für die nicht kranken Geschwister. Das hat auch wieder zu tun mit Entlastungsmöglichkeiten und so weiter. Also es ist eigentlich all das, wo sich so ein bisschen wie muss ergeben, oder, dass die Ergänzungen möglich sind. Oder?
Ja, ich glaube, es ist halt auch oftmals schwierig, wenn du ein krankes Kind hast und es gerade noch in einer akuten Krise ist es wie selbstverständlich oder selbstredend, dass du als Eltern bei diesem kranken Kind sein willst. Das bedeutet aber auch, so die Kommunikation können, die zu den Geschwistern die Kind bringen, oder? Und erklären, was jetzt ist, warum was alle Angst haben. Und, und ich glaube, das vergisst man einfach manchmal in der Hektik hin, also, dass man die Kinder so einbeziehen. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir als Fachpersonen die vulnerablen Geschwister die können identifizieren und dort auch Einfluss nehmen. Eben, den meisten geht es recht gut mit ihrer Situation, weil sie nichts anderes kennen. Aber die, die speziell etwas brauchen, die müssen wir identifizieren.
Manche Geschwister die fühlen sich auch überfordert, wenn sie es zu viel an emotionalen oder sozialen Unterstützungsleistungen für das kranke Geschwister übernehmen. Also das kann ja zum Beispiel sein, dass man das Geschwister irgendwo hin begleitet oder dass man einmal vielleicht mit dem spielt oder mal etwas macht mit dem, weil die Mutter oder der Vater gerade etwas anderes müssen erledigen. Etwa ein Drittel erlebt da wenig positive, aber viele negative Auswirkungen. Wann ist etwas zu viel? Kann man das benennen?
Das ist sicher auch sehr, sehr individuell. Und das verändert sich auch im Verlauf der Zeit. Also wenn es gestern so war, heisst das nicht, es ist heute auch so. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir haben von Deutschland, von unseren deutschen Kolleginnen, auch so ein validiertes Assessment-Instrument können mit übernehmen, wo wir noch mehr in die Fachwelt bringen, weil das hilft uns, den Bedarf zu objektivieren. Und das Instrument befragt einerseits Primarschulkinder, also es ist wirklich sehr eingeschränkt halt zum Brauchen, aber so die Kinder, die sich äußern können, es gibt eine Befragung von diesen Kindern und es gibt eine Befragung von den Eltern. Und das gibt dann wie so Gesamtbild, wo man dann auch einen Bedarf identifizieren könnte. Also das ist sicher etwas, wo hilfreich wäre für uns als Fachleute, wenn wir das noch mehr einsetzen könnten.
Etwas, was ich auch in der Studie gelesen habe und was mir eigentlich ein bisschen bedenklich erscheint, ist der Umstand, dass viele Geschwister, die im Kindesalter im Bereich psychisches Wohlbefinden unter dem europäischen Normbereich liegen. Kannst du das für uns einordnen? Was heisst das genau?
Ich glaube halt schon, der Umstand immer an der zweiten Stelle zu sein, immer im Notfall müssen hinten anstehen, das prägt, oder? Das ist sicher das Empfinden von der Geschwister, die tut das absetzen. Und man weiss ja, grundsätzlich gibt es eine Reihe von Risikofaktoren für das psychische Wohlbefinden. Und ein wichtiger Teil sind Stressoren innerhalb von der Familie. Und eine Familie mit einem kranken Kind, die hat natürlich immer wieder die Stressoren. Eben Notfallaufenthalt, wechselnde Bezugspersonen. Die sind einfach programmiert, oder? Und ich glaube, das muss man so einschätzen.
Positiv hingegen wird zum Beispiel beschrieben, dass erwachsene Geschwister im Rückblick das Aufwachsen mit einem Kind mit Beeinträchtigungen als bereichernde Erfahrung bezeichnet und findet, dass sie viel für ihr Leben gelernt haben. Sie nehmen sich als besonders sozial orientierte Menschen wahr. Was gibt es noch so für andere Aspekte? Was haben Sie noch herausgefunden sonst mit der Studie?
Ja, dass das Verantwortungsbewusstsein hoch ist von diesen Geschwistern, Kindern oder Erwachsenen. Routine Erfahrung im Umgang. Die haben nicht so Berührungsängste mit den Kindern mit kognitiven Einschränkungen. Sie haben auch eine hohe Selbstständigkeit. Dann haben sie auch eine Kommunikationsvielfalt. Das finde ich so einen spannenden Teil, oder? Weil sie mit ihren Geschwistern nach Möglichkeiten suchen. Dort haben sie Kompetenzen aufgebaut. Und so, was auch rausgekommen ist, so die Verbundenheit mit Eltern und Geschwistern.
Ja, die Studien die haben ja auch dazu eine notwendige Unterstützung für geschwisterte Kinder sichtbar zu machen. Ich nehme an, ihr habt auch eine Reihe von Schlüssen gezogen. Was ist so bei euch angekommen? Was muss umgesetzt werden? Was muss angegangen werden?
Also da sind wir immer noch in der Diskussion. Aber es gibt uns wirklich einfach nochmal den Hinweis, nochmal breitere Kreise, Fachkreise zu involvieren. Also, dass das rausgeht. Dass ganz konkret das Kind, Geschwister, die Kinder können ihren Hobbys nachgehen, dass sie informiert werden über Krankheit, Gesundheitszustand von ihren Geschwistern, dass sie Tipps bekommen, also die, wie können sie in zwischenmenschlichen Situationen umgehen, also ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten, dass sie über ihre Gefühle, Sorgen reden können, dass sie exklusiv Zeit haben mit den Eltern. Und erwachsene Geschwister, die das war auch spannend, wenn sie so zurückschauen, hätten sie sich mehr Unterstützung und Beratung gewünscht im Nachhinein. Und das heisst für uns, also, dass wir die Fachleute sensibilisieren müssen, dass wir aktiv auf Eltern zugehen müssen und die Geschwister die Thematik einfach auch bei uns als Anlaufstelle auffangen können. Wir sind wirklich noch weiter in der Diskussion. Wir fühlen uns aber dort drin bestätigen, dass wir die Gruppenangebote auch noch weiter ausbauen.
Genau, die Gruppenangebote, die wir am Anfang ja eigentlich haben wollen, quasi darum kümmern, die haben wir ja jetzt können umsetzen. 2023 haben wir eine regionale Geschwistergruppe lanciert. Was ist dann der Zweck von dieser Gruppe und wie geht es da weiter?
Ja, das Ziel von diesen Geschwistergruppen ist, dass wir diesen Geschwistergruppen einen Ort bieten können, wo sie außerhalb der Familie sein können, wo sie erzählen können. Also, wo sie nicht Rücksicht nehmen müssen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil. Wo sie können lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und auch bestärkt werden in dem, was sie fühlen. Dass sie sich mitteilen können. Dass sie auch einfach die erlebte Belastung, dass die irgendwo abgefedert werden. Und für uns stehen dort die Psychohygiene, Ressourcenaufbau, Stärkung im Zentrum. Und es ist wirklich ein präventives Angebot. Und das präventive Angebot, das soll in die Regionen raus. Also das heisst, noch mehr raus. Wir haben mit dem Pilot jetzt Erfahrungen sammeln können. Wir haben das in einer Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen, mit einem heilpädagogischen Zentrum können machen. Und das hat uns wirklich auch motiviert, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen so Fachleute ausbilden. Also, dass sie dort das vertiefen können. Wir haben jetzt im letzten November gestartet mit 11 Personen, wo die Weiterbildung Fachperson Geschwisterte, wo in Deutschland schon sehr etabliert ist, von der Krankenkasse sogar gezahlt wird. Bei uns natürlich noch ganz weit weg vom Thema, aber inhaltlich können wir arbeiten und wir haben jetzt den Lehrgang können starten. Das sind 5 Tage. Wir tun jetzt gerade das Wochenende abschließen. Und ja, die, mit ihnen zusammen, die jetzt in verschiedenen Regionen daheim sind, wollen wir einfach das weiterentwickeln und sicher auch nochmal einen Lehrgang anbieten, weil es braucht wirklich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, dass wir da etwas aufbauen können. Wir suchen Kooperationen mit Institutionen, weil wir können ja denen nicht den Lohn zahlen in dem Sinn, diesen Fachpersonen. Und wenn wir dort so mit Institutionen unterwegs sind, ist es ein Win-Win. Wir können den Lehrgang anbieten, wir können den Austausch unter diesen Kurs, die Leitung oder Fachpersonen fördern. Wir haben auch einen Spender gefunden, eine Spenderstiftung, die dann hilft, den Lehrgang zu tragen, als sie nicht den Aufwand haben, also, dass das gezahlt wird. Ja, also es ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich habe vorhin schon mal gesagt, Stetigkeit, ich glaube, das ist so der Erfolg, einfach dranbleiben. Wenn man verändern will, braucht es einen langen Schnuff im Ganzen.
Also die Fachpersonen, wenn ich noch schnell nachfragen darf, das sind aber nicht unbedingt Fachpersonen aus der Pflege oder Medizin. Was suchen ihr da für AnwärterInnen, die das übernehmen können?
Also vor allem aus der Pädagogik, Heilpädagogik, Sonderpädagogik, so. Also, dass wir dort in diesen Schulen haben, das könnte ansiedeln.
Was für andere Projekte könnten sich für euch aus dieser Studie ergeben? Wie geht es da bei euch weiter?
Ja, wir haben für erwachsene Geschwisterte schon mal so einen Schreibworkshop durchgeführt, das Wochenende. Das ist extrem gut angekommen. Das werden wir sicher weiter anbieten. Also, hat es bestätigt auch. Und werden wir dranbleiben, der WhatsApp-Chat, wo es auch für die erwachsenen Geschwisterte gibt. Dann ist ein Geschwisterte-Tag für Jugendliche in Planung, dass wir einmal in der Ferienzeit so ein Treffen könnten organisieren. Und eben, so die Eltern vermehrt frühzeitig erreichen, das wäre uns ein grosses Anliegen, dass wir sie aufklären und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie die Geschwister, die Kinder begleiten können. Und das andere, da machen wir auch schon seit 7 Jahren, aber da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen mehr noch fokussieren, auch Weiterbildungen für Fachpersonen anbieten.
Einfach auch sensibilisieren
von
den Fachpersonen,
genau,
die involviert sind. Komm, lass uns doch zum Schluss noch mal zusammenfassen. Geschwister von schwer kranken oder beeinträchtigten Kindern sind eigentlich bisher nur ein Randthema gewesen. Warum ist es wichtig, dass wir ihnen mehr Gehör schenken? Was hat das möglicherweise auch für einen Impact auf unsere Gesellschaft?
Ich glaube, dass die Kinder ihre prägenden Erfahrungen mit einem kranken Geschwister, dass sie das ins Erwachsenenleben natürlich mitnehmen. Und wir können sie einfach darin bestärken, dass sie wichtig sind und dass sie nicht alleine sind. Und ich glaube, das ist so der gesellschaftliche Anteil in allem, jetzt in diesen besonderen Situationen von Familien mit schwer kranken Kindern, sei es in Verlustsituationen, dass wir als Gesellschaft füreinander auch da sind, einander Interesse haben aneinander. Und so das Nicht-Allein-Sein, ich glaube, das hilft tragen.
Schön. Ja. Danke vielmals, dass wir auch den Zweithut von dir haben dürfen, ein bisschen näher anschauen. Du hättest ja noch ein paar mehr. Also vielleicht lade ich dich auch mal wieder ein in Palipod, wenn du Lust hast, zum kommen. Danke aber schon mal vielmals für die zwei Gespräche.
Danke vielmals, Gabriela. Das hat mir Freude gemacht.
Schön.
Zu berichten.
Gut.
Exklusiv Zeit haben mit den Eltern. Auch mal dürfen es Nummer 1 sein. So ein Kinderwunsch finde ich sehr beeindruckend. Und verständlich. Dass es Organisationen gibt wie der Verein Raum für Geschwister, der so Bedürfnisse erkennt, sie stellvertretend kommuniziert und Möglichkeiten für die Umsetzung schafft, über das müssten wir viel mehr reden. Wir haben die beiden Gespräche mit der Cornelia Makut-Wicki gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir anschauen, zuhören und anpacken. Das war es für das Mal vom Paliput, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Paliput ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Und nicht vergessen, das Leben geht bis zum letzten Schnuff.